Guten Abend, ihr Lieben. Ich möchte heute Abend wieder einen Psalm aus dem Alten Testament mit euch anschauen und den mit euch auslegen. Und zwar Psalm 87, Zion, die Mutter der Völker. Ja, ich bin übrigens das letzte Mal so gelobt worden für meine schönen Folien. Da habe ich lauter so Wasserfolien gemacht. Sonst werde ich immer auf meine Predigten angesprochen, aber da hat mich jeder auf meine Folien angesprochen. Dann dachte ich, okay, dann gebe ich mir jetzt wieder Mühe. Und ihr seht jetzt Fotos von unserer Israel-Reise. Der Rainer und ich, wir waren mit lieben Geschwistern letzten Herbst in Israel. Und diese Fotos bilden sozusagen den Hintergrund für meine Folien heute. Okay, also Zion, die Mutter der Völker, ein Psalmlied der Korachiter. Sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliche Dinge sagt man von dir, du Stadt Gottes. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Auch die Philister und Tyrer samt den Kuschitern, die sind dort geboren. Man wird von Zion sagen, ein jeder ist dort geboren. Und er selbst, der Höchste, erhält es. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt die Völker, die sind dort geboren. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Dieser Psalm ist ein Wallfahrtslied. Und damals waren regelmäßige Wallfahrten nach Jerusalem ganz üblich. In der Regel ist man einmal im Jahr zum Passafest nach Jerusalem gepilgert. Und dann sind da viele Menschen gemeinsam unterwegs gewesen und sie sind singend nach Jerusalem gezogen. Und auch diesen Psalm werden sie auf der Reise und dann in der Stadt gesungen haben. Und wir wissen ja auch, dass Jesus dann Jahrhunderte, nachdem dieser Psalm geschrieben wurde, er ist auch mit seinen Eltern nach Jerusalem gepilgert. Das kann man im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums nachlesen. Also da war das auch noch ganz üblich. Zur Datierung dieses Psalms kann man sagen, dass die Erwähnung Babels, das weist darauf hin, dass es jetzt in der Zeit des alten Israels schon ein bisschen später war. Also man kann davon ausgehen, der Tempel ist so um 1000 gebaut worden, ganz grob, ein bisschen danach. Und man jetzt wegen der Erwähnung Babels geht man davon aus, so zur Zeit des Königs Hiskia, das sind dann ungefähr 700 Jahre vor Christus. So alt ist dieser Psalm. Das war die Zeit, als der Tempel stand. Und in dieser Zeit, als in Jerusalem der Tempel stand, war das der Ort, in dem Gott ganz besonders wohnte. Also in seinem heiligen Tempel in Jerusalem, da war er besonders gegenwärtig. Jerusalem war seine heilige Stadt. Und Zion ist quasi dieser Berg, auf dem Jerusalem gebaut ist. Manchmal wird auch die Festung, die da war, Zion bezeichnet. Und oft wird Jerusalem und Zion im Alten Testament gleichgesetzt. Also wir können das heute jetzt im Prinzip für diesen Psalm gleichsetzen. Jerusalem und Zion, das ist diese Stadt auf dem Berg. Und so sind also damals die Israeliten nach Jerusalem gezogen, haben Lieder gesungen auf dem Weg. Und sie haben auch mit diesem Wallfahrtslied die Stadt Gottes gepriesen, das Ziel ihrer Reise. Gut, also das ist jetzt der damalige Hintergrund, die damalige Funktion dieses Psalms. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt auch so Bibel lesen für uns alleine, was sagt uns das jetzt? Ja, was hat jetzt dieser Psalm mit uns heute zu tun? Wir sind keine alttestamentarischen Juden, wir pilgern nicht nach Jerusalem, wir machen vielleicht mal nett Urlaub da, aber jetzt eine Wallfahrt war es jetzt auch nicht. Und der Tempel steht auch nicht mehr. Okay, also das ist ein altes Wallfahrtslied, aber was können wir jetzt heute damit anfangen? Und da kommen wir auf was ganz Grundsätzliches, was beim Bibellesen immer wichtig ist. Weil an der Stelle wollen wir nicht stehen bleiben. Also immer so, wenn ich in der Bibel lese, dann versuche ich immer Bezug zu nehmen auf den gesamten Zusammenhang. Also nicht einzelne Stellen aus dem Zusammenhang zu reißen. Es gibt immer größere Zusammenhänge, bis hin zur ganzen Bibel. Jeder Abschnitt in der Bibel hat quasi einen Platz im Heilsplan Gottes mit den Menschen. Ja, die Bibel offenbart uns den Heilsplan Gottes bis heute und bis in die Zukunft. Und alles hängt damit zusammen in der Bibel. Und wenn ich so Bibel lese, dann entdecke ich auch wirklich diesen großen Heilsplan Gottes überall, auch in so einem Psalm, der auf den ersten Blick so aussieht, als ist es nur ein nettes Lied über eine Stadt. Es ist der Heilsplan Gottes darin. Und der Heilsplan Gottes hat sich in Christus erfüllt. Und auch Christus finden wir überall im Alten und im Neuen Testament. Und das machen wir jetzt heute mal zusammen. Also vieles, was im Alten Testament von Gott eingesetzt wurde oder was dort geschehen ist, hat mindestens zwei Bedeutungsebenen. Zum einen ist es eine ganz reale Anweisung, eine Regel, eine Ordnung oder eine Begebenheit, die damals geschehen ist oder ein Ort. Und das war damals für die Menschen im Alten Bund wichtig. Ja, also zum Beispiel die Opfer. Die Opfer hatten damals für das alte Israel eine wichtige Funktion. Die Feste hatten ihre Funktion, die Gebote hatten ihre Funktion für die Gesellschaft. Das war wichtig für das Volk, für ihr Zusammenleben, für ihre Beziehung mit Gott. Und es ist gut, diese Ebene, diese Bedeutungsebene zu studieren. Also sich erstmal zu fragen, was hat es damals bedeutet, so wie hier. Aha, okay, es war ein Wallfahrtslied und so weiter, ja. Weil wir lernen, indem wir das Alte Testament so lesen, lernen wir viel. Wir lernen über Gott, wir lernen über sein Wesen, wir begegnen ihm in diesen Berichten, wir sehen, wie Menschen mit ihm in Beziehung gelebt haben. Ja, und diese Berichte und diese Texte berühren uns auch und sie stärken und korrigieren unseren Glauben. Und dann gibt es eigentlich immer noch eine andere Bedeutungsebene, die über die damals aktuelle Ebene hinausweist. Und diese reicht bis ins Neue Testament und sie reicht damit natürlich auch bis zu uns heute und auch in unsere Zukunft. Und diese Ebene weist immer auf Jesus und auf den Erlösungsplan Gottes hin. Und es ist wichtig, diese Dinge, die im Alten Testament geschehen, immer auch in ihrem tieferen spirituellen Gehalt zu verstehen. So zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal die Opfer nehmen, ja, diese Tieropfer, damals sollten diese Tiere geschlachtet werden, es musste Blut fließen, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das erscheint uns erstmal rätselhaft, aber wenn wir das Opfer Christi am Kreuz anschauen, dann können wir vor diesem Hintergrund das besser verstehen. Also die Bibel erklärt sich sozusagen auch darin selber. Oder damals, wie die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, da haben sie das Blut von Lämmern an die Türpfosten gestrichen. Und das hat sie geschützt vor dem Todesengel, der durch Ägypten gegangen ist. Und auch hier sehen wir den Bezug sofort natürlich zu Jesus. Ja, das Blut des Lammes, das vor dem Tod bewahrt. Wir finden es schon im Alten Testament. Oder vor 3 Wochen hat Siegfried hier gepredigt über den Sündenbock, der in die Wüste geschickt wurde. Und der ist ebenfalls ein sogenannter Vorschatten für Jesus. Weil so nennt man diese prophetischen Dinge in der Theologie, die da im Alten Testament zu finden sind. Das sind Vorschatten. Also Jesus und auch andere Schlüsselthemen des Neuen Testaments werfen quasi ihre Schatten voraus. Ja? Sie sind schattenhaft im Alten Testament schon zu erkennen. Und als Christen erschließen sie sich für uns im Rückblick. Und so ist das Alte Testament voll von Riten, Symbolen, Ereignissen und so weiter, die zusätzlich auf Jesus und auf den Erlösungsplan Gottes hinweisen. Gut, also dann kommen wir wieder zurück zu unserem heutigen Psalm. Das Thema ist Jerusalem bzw. Zion. Jetzt war Jerusalem damals die heilige Stadt, ja, der Ort, in dem Gott ganz besonders wohnte. Und natürlich ist die Stadt Jerusalem damals, so wie heute auch, eine ganz reale Stadt gewesen. Sie war das Zentrum Israels, sie war der Sitz vieler Könige, wichtige Ereignisse haben sich dort abgespielt. Okay, was ist jetzt mit Jerusalem im Neuen Testament? Jetzt schauen wir uns nochmal ab Vers 5 den Psalm an. Mach mal die nächste Folie rein. Und genau, perfekt. Man wird von Zion sagen, ein jeder ist dort geboren und er selbst, der Höchste, erhält es. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, die sind dort geboren. Das fällt jetzt auf, das war damals prophetisch gesprochen, muss so gewesen sein, denn damals war nur Israel das erwählte Volk. Ja, die anderen Völker waren dort noch nicht zugehörig. Die waren noch nicht erwählt. Seit der Auferstehung Christi, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, wir wissen es, sind alle Völker eingeladen. Jeder Mensch dieser Erde ist eingeladen, zu diesem Gott Israels zu gehören. Jeder Mensch ist eingeladen, ein neues Leben in Christus zu beginnen. Und so erfüllt sich heute damit diese Prophetie, dass die Völker in Jerusalem geboren sein werden, denn sie werden in Christus neu geboren. Jetzt muss ich hier einen kleinen Einschub machen. Also das, was ich jetzt hier über Jerusalem sagen werde, das hat für mich nichts mit territorialen Ansprüchen zu tun. Also ich kenne mich auch damit nicht aus und ich bin der Überzeugung, dass politische Dinge auch nicht gepredigt gehören von der Kanzel. Das finde ich nicht gut. Genau, Frank nickt mir auch zu. Also das dürft ihr nicht, ihr müsst jetzt aufpassen, dass ihr das nicht aus meiner Predigt heraushört. Ja, es gibt ganz viel politischen Streit um Jerusalem und da halte ich mich komplett raus. Also mir geht es um die spirituelle Bedeutung. Ja, da dürft ihr mich nicht missverstehen. Ich habe da natürlich jetzt auch eine Weile drüber nachgedacht. Also mir ist vor allem aufgefallen, zur Zeit Jesu war Jerusalem von den Römern besetzt. Jeder hat erwartet, dass Jesus die Römer rausschmeißen wird. Und er hat es nicht getan, sondern er hat ein Reich aufgerichtet, das nicht von dieser Welt ist. Und dieses Reich hat keine Gebietsansprüche, das kennt kein Streben nach irdischer Macht. Da werden die Feinde geliebt, da sind die Führer, die Diener. Und wir glauben an den Gott, der alle liebt, der die Araber liebt, die Juden liebt, der uns liebt, die Moslems, die Hinduisten, die Buddhisten, das ist der Gott, an den wir glauben. Also so viel zum Thema Politik oder eben nicht zum Thema Politik, darum geht's mir hier nicht. Also zurück zur Prophetie, die Völker werden in Jerusalem geboren werden, weil sie in Christus neu geboren werden. Und das war ja immer Gottes Plan gewesen, dass alle Völker eingeladen sind, Gottes Volk zu werden. Und dieser Plan ist im Psalm 87 schon erkennbar. Ja, in diesem Psalm wird darüber gejubelt, dass alle Völker in Jerusalem neu geboren werden. Heute glauben Menschen aus allen Völkern an diesen Gott, der damals seinen Tempel in Jerusalem hatte. Ja, und wir sind, also es ist so, Jesus wurde in Jerusalem gekreuzigt, begraben und er ist dort auferstanden. Und wenn wir uns taufen lassen, dann ist dieses Untertauchen ein Symbol, dass wir Christus folgen in seinen Tod und in seine Auferstehung. Ja, das symbolisieren wir ja dadurch. Wir sterben mit Jesus und wir stehen mit ihm vom Tode auf, so wie damals Jesus in Jerusalem gestorben ist und auferstanden. Gut, zum Zweiten ist das historische Jerusalem als Ort, an dem Gott wohnt, ein Vorschatten für die Gemeinde Jesu. Weil heute wohnt Gott nicht mehr in einem Tempel, in einer Stadt, sondern er wohnt durch seinen Geist in den Gläubigen. Er wohnt in uns. Mach mal die nächste Folie rein. Und, oder da heißt es in 1. Korinther 6, Vers 19, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also so ist Jerusalem mit seinem Tempel ein Bild für die Gemeinschaft der Gläubigen. Es ist jetzt als Ort, wo quasi Gott besonders wohnt, ersetzt worden durch die weltweite Gemeinde Christi, in der Gott durch seinen Geist gegenwärtig ist. Zum Dritten ist das historische Jerusalem ein Vorschatten für unseren Platz im Himmel, der im Neuen Testament ja auch als das himmlische Jerusalem beschrieben wird. Das himmlische Jerusalem ist der Ort unserer Zukunft. Die Stadt Gottes im Himmel. Dort werden wir mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und wir haben ja das neutestamentliche Buch der Offenbarung. Das spricht prophetisch über das Ende der Welt und über das Leben in der Ewigkeit. Und da beschreibt Johannes, wie er das neue Jerusalem in einer Vision sieht. Genau, so heißt das auch da, das neue Jerusalem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das neue Jerusalem ist das Symbol für die Wohnstadt Gottes bei den Menschen. Ja, hier heißt es, die Völker werden bei ihm wohnen, sie werden seine Völker sein, wie im Psalm. Und es wird den Völkern so richtig gut gehen, heißt es da auch. Ja, keine Tränen, kein Leid mehr, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod. All das Gott gibt's dort nicht. Dort, wo wir bei Gott leben werden. Ich werde oft im Alpha-Kurs gefragt, ob Gott das Leiden dieser Welt gleichgültig ist oder ob es vielleicht sogar will. Und leider habe ich auch nicht die perfekte Antwort, die all diese Fragen klärt. Und oft sind wir natürlich auch sprachlos, wenn wir uns ja mit diesen Dingen dann beschäftigen. Aber es ist schon gut, dass wir uns da im Alpha-Kurs immer wieder drüber austauschen. Es gibt vieles, was die Bibel zu dem Thema sagt und was es sich auch lohnt, das gemeinsam zu bedenken. Und das ist eine der vielen Bibelstellen, die zeigen, dass unser Gott unser Leid sieht und dass er es für ewig beenden möchte, dass das sein Ziel ist. Ja, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. So wird es sein, wenn wir für immer bei ihm sind. Ja, das ist eine wunderbare Zusage. Er wird all unsere Tränen abwischen. Und dieser Ort, wo wir bei ihm sein werden, wird in der Offenbarung himmlisches Jerusalem genannt. Und weiter unten im selben Kapitel schreibt Johannes, und er, also dieser Engel, führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer. Jetzt lasse ich ein Riesenstück aus, da wird dann ganz detailliert diese wunderbare Stadt mit all den Edelsteinen beschrieben und so weiter. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und so weiter. Das ist das neue Jerusalem, also das Bild für unsere Heimatstadt im Himmel. Und diese Vision ist, wie gesagt, ich habe einiges ausgelassen, die ist noch viel detailreicher. Also da werden die Straßen beschrieben und die Mauern und eben diese Baumaterialien, aus denen sie gebaut ist. Also ich würde euch empfehlen, das euch mal in Ruhe anzusehen. Das sind alles auch ganz interessante spirituelle Symbole. Alles ist voller tiefer Aussagen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir in Jerusalem neu geboren und dann haben wir Bürgerrecht. Heute in der Gemeinde Christi und in der Ewigkeit im neuen Jerusalem. Ja, dann haben wir dort eine Wohnung, die Jesus jetzt schon für uns vorbereitet und die bereits jetzt auf uns wartet. In seiner Abschiedsrede vor seinem Tod sagt Jesus zu den Jüngern, machst du eins weiter? Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also Jesus sagt hier, er bereitet eine Wohnung für uns vor und er wird wiederkommen, um uns heimzuholen. Das hat er uns versprochen. Und darauf können wir in Vorfreude warten. Jetzt ist es noch ist es nicht so weit. Ja, noch sind wir auf dieser Welt und das ist eine Vision aus der Zeit vom Ende der Welt. Und wir leben seit der Auferstehung Jesu in einer Art Zwischenzeit. Das Reich Gottes ist angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Und in dieser Zeit wohnt Gott nicht mehr in einem Tempel oder in einer bestimmten Stadt auf der Erde. Er wohnt in uns allen. Ja, Christus wohnt in unseren Herzen. Das Reich Gottes ist in uns. Es hat in uns begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Und es hat das Böse in dieser Welt auch noch nicht überwunden. Noch nicht ganz. Wir sind in dieser Welt, heißt es, aber nicht von dieser Welt. Und für mich heißt es, unsere Wünsche und Träume, die müssen sich gar nicht alle in dieser Welt erfüllen. Ja, weil das Beste kommt noch. Wir warten auf das himmlische Jerusalem, wo alles gut sein wird. Und noch ist vieles in dieser Welt nicht gut, ja, nicht so, wie Gott es sich auch wünscht für uns. Er wünscht sich für uns keine Tränen, kein Leid und Schmerz und Geschrei. Aber dort sind wir noch nicht angekommen. Und ihr merkt schon, wir sind jetzt bei einem Thema, das ist in Predigten nicht mehr so oft zu hören. Also ich kenne das viel so aus alten Chorälen oder wenn man Spurgeon liest oder so alte Prediger, ja. Dieser Trost aus dem Wissen um das Leben nach dem Tod. Und man hat den Christen oft vorgeworfen, dass sie die Menschen mit so einem billigen Trost abspeisen, indem sie sie jetzt mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Rechten und so auf das Jenseits vertrösten, ja. Und dass man damit dafür sorgt, dass sie jetzt nicht versuchen, die Welt zu verändern, sondern dass sie schön stillhalten, weil ihr könnt ja das im Jenseits haben. Und das ist ja durchaus eine Gefahr. Aber wenn wir uns dadurch zensieren lassen, dann ist das auch schade, weil die Verheißung auf das Leben mit Gott nach dem Tod ist kein billiger Trost. Das ist Realität. Und diese Realität kann uns hier in unserem Leben mutig machen und frei und uns dazu helfen, die Welt zu verändern. Unser Vorbild ist hier der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Und Paulus ist durch diese Gewissheit, dass das Beste noch kommen wird, und mit seinem ganzen Wunsch, bei Christus zu sein, ist er bestimmt nicht passiv geworden. Ja? Wir wissen ja, er hat mutig sein Leben für das Evangelium riskiert und er hat die Welt tatsächlich verändert. Dieser Trost, der in der Gewissheit eines guten Lebens nach dem Tod liegt, der ist wichtig für uns. Spätestens, wenn es für uns ans Sterben geht oder wenn Menschen sterben, die wir lieben. In solchen Zeiten ist dieser Trost immens. Oft kommt dann noch eine weitere wichtige Frage auf, nämlich, was ist denn mit Menschen, die keine Christen sind nach dem Tod? Und das ist jetzt eine andere Predigt. Die hat auch der Siegfried schon gehalten vor kurzem. Und ich möchte euch einfach auf diese Predigt euch ans Herz legen. Die könnt ihr im Internet nachhören. Das sind seine Predigten über das Gericht. Und ich möchte nur so viel dazu sagen, weil mir das jetzt an der Stelle schon wichtig ist. Es ist keineswegs so, dass ein Mensch, der nicht explizit Christ ist, automatisch verdammt ist. Ja, also das ist mir jetzt irgendwie in dem Zusammenhang nochmal wichtig zu sagen. Aber ihr müsst euch selber diese Predigt anhören. Das wäre jetzt ein anderer Zweig, dem ich jetzt nicht folge. Aber auch in dieser Frage gibt es Trost in der Barmherzigkeit unseres Gottes und in dem Erlösungswerk Jesu. Gut, also wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir sind noch unterwegs. Wir sind noch nicht angekommen. Aber wir sind unterwegs nach Hause. Das Wissen um diese Heimat bei Gott, das tröstet uns heute schon. Viele Menschen sind heimatlos. Ja, viele sind geflohen, das wissen wir ja. Und wenn sie zu Jesus gehören, dann dürfen sie wissen, dass ihnen schon mal ganz sicher in Zukunft eine sichere Heimat im Himmel, dass eine sichere Heimat im Himmel auf sie wartet. Ja, dass Gott dort eine Wohnung für sie vorbereitet hat, die ganz für sie ist und wo sie ganz zu Hause sein werden. Und dasselbe gilt natürlich für uns, wenn wir hier, aus welchem Grund auch immer, kein gutes Zuhause haben. Wenn wir einsam sind, es gilt für Menschen, deren Ehe zerbrochen ist oder die keine Familie aufbauen konnten oder für Menschen, die in ihrem eigenen Zuhause nicht geborgen sind oder die sich woanders hinsehnen. Wir sind Kinder Gottes und wir haben ein Vaterhaus, eine Wohnung bei Gott. Bei Gott sind wir zu Hause. Und wir sind jetzt schon bei ihm zu Hause, in unserer Beziehung mit ihm. Ja, in der finden wir jetzt hier in diesem Leben schon Geborgenheit und Liebe. Und die gibt uns hier auf der Erde schon ein Zuhause. Aber wir haben auch ein Zuhause in der Ewigkeit. Im Psalm heißt es zuletzt, alle meine Quellen sind in dir. Und auch dies muss man räumlich nicht mehr in einer bestimmten Stadt verorten, so wie das damals war, sondern unsere Quelle ist in dem Gott, der in uns wohnt. Der Text aus der Offenbarung geht folgendermaßen weiter. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Jerusalem, all meine Quellen sind in dir. Wo hast du deine Quellen? Ein Strom lebendigen Wassers geht aus vom Thron Gottes, heißt es da in der Offenbarung. Ja? Und wo schöpfen wir unser Wasser? Wo gehören wir wirklich hin? Wo beziehen wir unsere Kraft her? Woraus schöpfen wir unser Leben? Wo ist unser Herz zu Hause? Jesus bietet uns an, dass wir in ihm neue Heimat finden, dass wir Kinder im Hause des Vaters und Bürger im himmlischen Jerusalem werden dürfen und dass wir aus dieser Beziehung mit ihm jetzt schon Kraft für unser Leben schöpfen. Diese Welt hier mit all ihren Ansprüchen und all ihren Forderungen an uns entscheidet nicht darüber, wer wir sind oder wer wir sein dürfen und ob wir sein dürfen. Ja, unsere Gesellschaft, unsere Medien, unsere Politiker, deine Vorgesetzten, deine Lehrer, die entscheiden nicht darüber, was du wert bist. Amen, Amen, genau. Diese Welt bestimmt nicht mehr die Regeln in unserem Leben. Sie hat nicht mehr das Recht dazu, weil wir gehören bereits in ein anderes Reich. Und wir sind nicht auf diese Welt angewiesen als Quelle der Kraft und als Heimat. Und als Ort unserer Identität, weil wir haben Bürgerrecht bei Gott. Wir sind Bürgerinnen und Bürger des himmlischen Jerusalem. Unsere Zukunft ist gewiss. Unsere Wohnung ist vorbereitet und unser Zuhause ist bei ihm. Und darin finden wir Frieden, Zuversicht, Kraft und Hoffnung, auch für unser Leben jetzt und hier in dieser Welt. Der Psalm 87 ist ein Wallfahrtslied für Reisende nach Jerusalem. Auch wir befinden uns auf einer Reise hin zum himmlischen Jerusalem. Wir irren nicht ziellos durchs Leben, nicht in eine ungewisse Zukunft, sondern wir sind unterwegs nach Hause. Und dort wartet eine Wohnung bei Gott auf uns. Gott wird dort mitten unter uns wohnen und Jesus wird als König regieren und es wird herrlich sein. Jetzt möchte ich euch zum Abschluss noch ein Bild mitgeben. Und wenn ihr mögt, würde ich euch einladen, dass ihr dazu die Augen schließt. Und ich male euch sozusagen ein Bild vor Augen. Und das dürft ihr dann mit nach Hause nehmen. Okay, also schließt die Augen und stell dir vor, du stehst auf einem Weg. Es ist der Weg deines Lebens. Hinter dir liegt deine Kindheit. Vielleicht erst ein Teil deiner Jugend oder schon ein ganzes Erwachsenenleben, je nachdem, wie alt du bist. Der Weg schlängelt sich nach hinten bis zum Horizont. Und vor dir, da geht der Weg weiter. Aber da ist Nebel. Man kann nicht erkennen, was kommen wird. Und man kann nicht erkennen, wie lang der Weg da vor uns noch ist. Und wir reisen jetzt wie mit einer Kamera durch diesen Nebel. Und nach einer Weile lichtet er sich. Und du siehst das Ende des Weges. Dort steht Gott. Er hat auf dich gewartet. Er ist in wunderschönes, warmes, strahlendes Licht getaucht. Er ist so hell, dass man ihn nicht richtig sehen kann. Aber du spürst genau, dass Liebe von ihm ausgeht, die dich meint. Dass er dich mit offenen Armen willkommen heißt. Dass er sich freut, dass du da bist. Und hinter ihm funkelt eine riesige, schöne Stadt, dein neues Zuhause, wo du in Gottes liebevollem Licht leben wirst. Das erwartet dich am Ende deines Weges. Und wir kehren jetzt zurück an unseren jetzigen Standort. Ja, wir reisen jetzt wieder zurück durch diesen Nebel und wir sind jetzt wieder hier im Heute. Und wir gehen unseren Weg weiter wie vorher. Aber mit dem Wissen im Herzen, dass Gott am Ende des Weges auf uns wartet.